Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Es gehört zu diesen Zeiten mit dazu, dass vermeintlich gute Nachrichten und weniger gute Neuigkeiten sich ständig abwechseln. Gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Gar nicht so einfach, die Sorgen vor der eigenen wirtschaftlichen Entwicklung richtig einzuordnen. Beim deutschen Aktienindex gibt es zum Beispiel ein ziemliches Auf und Ab. Schauen wir uns in dieser Sendung genauer an. Und dann ist da die Autoindustrie, die trotzt der vermeintlichen Krisenstimmung. Wir blicken nach China, wo die Wirtschaft Zeichen der Erholung zeigt. Und das alles einen Tag vor der wichtigen Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Unübersichtlich sind auch die vielen Tarifverhandlungen, die gerade noch laufen, zum Beispiel zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft EVG. Schauen wir uns in dieser Sendung auch genauer an. Ein Auto von BMW kostet schnell 50.000 Euro oder mehr. Kundinnen und Kunden, die sich das leisten können, zahlen diesen Aufpreis ganz bewusst. BMW gilt, jetzt kommt ein Werbewort, als sogenannter Premium-Hersteller. Die hohen Preise sind schon mal ein Hinweis darauf, warum BMW die wirtschaftliche Eintrübung des vergangenen Jahres noch nicht zu spüren bekommen hat. Luxus geht immer, heißt es manchmal. Oder anders gesagt, diejenigen, die relativ viel Geld haben, geben dieses Geld auch in vermeintlichen Krisenzeiten noch gerne aus. BMW jedenfalls machte im vergangenen Jahr so viel Gewinn wie noch nie, hat heute endgültige Bilanzzahlen vorgelegt. All das heißt aber noch nicht, dass es beim Konzern in München super läuft, beziehungsweise man sich nicht Gedanken um die Zukunft macht. Michael Watzke berichtet.
Vielfalt bedeutet Resilienz,
sagt Oliver Zipse. Und Widerstandsfähigkeit sieht der BMW-Chef vor allem in der Strategie seines Unternehmens, vorerst alle Antriebsarten für Automobile weiterzuentwickeln, nicht nur BEVs, also Elektromobile.
Das gilt auch für die ständige Verbesserung unserer Verbrennungstechnologien. Denn egal, ob ein Verbrennerverbot in Europa kommt, ist erstmal noch ein langer Weg dahin. Und zweitens, es gibt ja keine andere Weltregion, die momentan ein Verbot dieser Antriebstechnologie plant.
Das bedeutet, BMW bleibt neben Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff vorerst auch dem Verbrenner treu, ob als Otto- oder Dieselmotor.
Sie kennen uns ja als Verfechter der Technologieoffenheit.
Deshalb brauche es für die Verbrennerflotte, die noch Jahrzehnte auf der Straße unterwegs sein werde, auch zukünftig Kraftstoffe, und hier seien E-Fuels unerlässlich.
Der Haupteffekt bei den E-Fuels ist der Bestand. Und einzige Möglichkeit, hier auch einen substanziellen Beitrag zu leisten, sind eben E-Fuels. Und insofern befürworten das, ich stimme hier den Kollegen, die das befürworten, sehr zu, auch insbesondere, weil unsere Motoren darauf vorbereitet sind.
Trotzdem setzt BMW vor allem auf Stromer. In 2 Jahren will der Autobauer seine neue Klasse vorstellen, die Gen 6, also die 6. Generation vollelektrischer Oberklasse-Vehikel. In jenem Jahr, 2025, sollen 1/3 der verkauften BMWs elektrisch sein, bis 2030 dann mehr als die Hälfte.
With this momentum, more than half the vehicles we sell worldwide will be all electric before 2030.
Wirtschaftlich ist BMW mit dieser Strategie bisher erfolgreich. Der Autobauer hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von 18,6 Milliarden Euro erwirtschaftet, fast die Hälfte mehr als im Vorjahr. Und die Aussichten für dieses Jahr seien gut, sagt Finanzchef Nicola Peter, auch wenn es weiterhin Unsicherheiten gäbe, vor allem bei den Lieferketten und auf dem Rohstoffmarkt.
The supply situation remains challenging, as we expect the situation on raw material markets to remain difficult. However, the availability of components and semiconductors should improve slightly.
Es ist die letzte Jahres-PK von Finanzchef Peter. Der 60-Jährige geht in den Ruhestand. Zum Abschluss verkündet er noch eine Rekorddividende. 8,50 Euro zahlt BMW seinen Anlegern und kauft gleich noch Aktien zurück. 2022 hat der Autobauer eigene Anteile in Höhe von 1,3 Milliarden Euro abgesaugt.
BMW mit einem finanziellen Rückblick und einem technologischen Ausblick. Das war ein Beitrag von Michael Watzke. Ja, wie kommt das alles bei Investorinnen und Investoren an? Für diese Frage gibt es jeden Werktag um diese Uhrzeit eine Verbindung vom Deutschlandfunk in den Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. Und da wartet heute Claudia Werle auf uns. Satte Gewinne bei BMW trotz vermeintlicher Krise. Das geht ja auch bei anderen Autoherstellern so. Sind die gerade die Darlings für Anlegerinnen und Anleger?
Ja, darüber möchte ich mit Christoph Stürmer sprechen von Fidelity Advisors. Herr Stürmer, wie kommt es zu den guten Zahlen in diesen schwierigen Zeiten?
Der Grund ist einfach. In diesen schwierigen Zeiten müssen die Automobilhersteller keine Rabatte mehr geben. Insbesondere die, die Premium-Fahrzeuge verkaufen. Das schlägt direkt auf den Gewinn durch. Und deswegen sehen wir auch diese unterschiedliche Entwicklung bei den Umsätzen, die zum Teil stagnieren, und dem Gewinn, die explodieren.
BMW, aber auch VW und andere setzen auf E-Mobilität. Ist das die richtige Strategie?
Der Elektroantrieb als solcher ist dem Verbrenner in fast allen Hinsichten überlegen. Er ist effizienter, er ist leiser, er ist stärker, er ist wartungsärmer. Alles gehört dazu. Das Problem ist tatsächlich die Mobilitätsaspekte, nämlich die Energieversorgung und die Aufrechterhaltung der Wertschöpfungsketten, die es erlauben, solche Fahrzeuge zu bauen und in einen Markt hineinzubringen, der natürlich mit klassischer Technologie schon völlig gesättigt ist.
Nun zeichnet sich ja ab, Gelder werden knapp. Viele Kunden müssen sich den Kauf eines neuen Fahrzeugs wirklich dreimal überlegen. Für E-Fahrzeuge sind Fördergelder massiv zurückgenommen worden. Wird denn das Auto von einem Lieblings- zu einem Luxusobjekt?
Das neue Auto ist immer schon eine Art Luxusobjekt. Nur eine wirtschaftliche Elite konnte es sich immer schon leisten, neue Autos direkt vom Band zu kaufen. Die Premium- und Luxusfahrzeuge werden sowieso in den allermeisten Fällen über irgendein wirtschaftliches Konto, über eine Firma, über eine Kanzlei etc. besorgt. Also das ist mehr auf der Seite der Investitionsgüter zu suchen als auf der Seite des Konsums. Wenn wir uns die Marken anschauen, die wirklich auf den privaten Konsumenten gehen, denen geht's nicht gut. Die haben wirklich zu knabbern.
Wenn sich immer mehr Kunden kein Auto mehr leisten können, müssen dann Hersteller möglicherweise Mobilität auch ganz anders denken?
Das gehört auf jeden Fall zusammen. Fahrzeuge, die wir in der Zukunft sehen werden, die mit vollständiger Elektronik ausgerüstet sind, die auch viel mehr die Möglichkeit haben, automatisch zu fahren, werden sehr, sehr teuer sein. Deswegen ist es sinnvoll, sie auch zu teilen, sie in Firmenflotten zu teilen, sie in einer Familie zu teilen, sie in auch öffentlichen Flotten zu teilen. Das gehört eindeutig zusammen und ist Teil der Mobilitätswende, an der auch die Automobilindustrie mitarbeitet.
Und welche Rolle spielen dabei die Zulieferer? Viele haben ja ziemlich zu knapsen.
Im Moment würden viele der Gewinne der Automobilindustrie, der Automobilhersteller auf Kosten der Zulieferer erzielt. Zulieferer der ersten Garde, die an neuen Technologien partizipieren können, denen geht's noch einigermaßen gut. Kleinere Zulieferer, die in der Vergangenheit hochspezialisiert waren für Einzelteile des Verbrennungsmotors, haben mit massiven Rückgängen ihres Geschäfts zu kümmern, haben mit erschwerten Finanzierungskonditionen zu kämpfen. Da muss noch viel passieren und wir werden sicherlich auch noch viele Schmerzen erleben dort.
Die deutsche Autobranche, welche Perspektive hat sie im internationalen Vergleich?
Deutschland hat das Glück, wenn man so will, Teil des europäischen strategischen Plans zu sein, bis 2040 CO2-neutral zu sein. Da gibt es einen gigantischen Rückenwind für neue Technologien, die eben eine klare Orientierung erlauben. Unternehmen, die global aufgestellt sind, haben natürlich mit unterschiedlichen Strategien in den USA, in Europa, in China zu kämpfen und müssen sich deswegen breiter aufstellen, können nicht hundertprozentig nur auf CO2-freie Antriebe setzen.
Das sagt Christoph Stürmer von Fidelity Advisors.
Frau Werle, wir haben, können wir ja verraten, an der Stelle schon vor der Sendung mal gesprochen, worüber wir sprechen. Und da haben Sie mir gesagt, unabhängig von den Autos ist bei Ihnen heute eine Menge los und da geht's um die Bankentitel.
Ja, diesmal geht's um Credit Suisse, also eine der ganz großen global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Bank kämpft mit Geldabflüssen. Es ist eine Systemrelevanz. Sie hatte nach einer Reihe von Fehlschlägen im vergangenen Jahr einen Verlust von 7,3 Milliarden Franken eingefahren. Viele Kunden haben das Vertrauen verloren. Gelder sind abgezogen worden. Nun hat der größte Anteilseigner, die Saudi National Bank, erklärt, keine weiteren Gelder mehr zur Verfügung stellen zu können. Dafür gäbe es eine ganze Reihe von Gründen. Es sind juristische Gründe, es sind regulatorische Gründe. Vielleicht kurz zur Erklärung. Die Bank hatte Credit Suisse Ende des vergangenen Jahres noch mit einer Kapitalspritze gestützt, hält beherbergt seitdem knapp 10% der Aktien und ist damit größter Anteilseigner der angeschlagenen Bank. Aktien der Credit Suisse heute zeitweise mehr als 20% im Minus. Und wenn wir uns mal den etwas größeren Zusammenhang anschauen, die Papiere haben seit Januar mehr als 60% verloren. Im Vorjahr sind sie fast 70% eingebrochen. Das zieht heute Kreise. Die Nervosität ist groß. Aktien der Deutschen Bank mehr als 8% im Minus. Papiere der Commerzbank fast 10% im Minus. Und auch viele große europäische Banken, BNP Paribas beispielsweise, zum Mittag mehr als 10% im Minus. Wenn man Händler hier an der Börse fragt, viele sind wirklich sehr besorgt. Wichtig sei jetzt, Vertrauen wieder zu gewinnen. Sonst sei die Gefahr groß, dass es noch zu mehr Geldabflüssen kommen könnte.
Ziehen die Banken im DAX den DAX nach unten?
Ja, das ist zumindest ein wichtiger Faktor. Aber was im Bankensektor passiert, ist das eine. Heute sind auch noch mal neue Inflationszahlen aus der Eurozone gekommen in Frankreich. Da ist der Preisauftrieb stärker als gedacht. Das dürfte der Europäischen Zentralbank ein Dorn im Auge sein. Die Notenbanker wollen ja gerade steigende Teuerungsraten mit höheren Zinsen entgegenwirken. Sie machen auch kein Geheimnis daraus. Und nun sind es ja gerade die steigenden Zinsen in den USA, die zu den Verwerfungen bei einigen amerikanischen Banken geführt haben. Morgen tagt die Europäische Zentralbank, um über ihren künftigen Kurs zu entscheiden. Die Nervosität ist hoch, der DAX deutlich im Minus, minus 2,5%. Er steht jetzt bei 14.762 Punkten.
Und wir schauen jetzt noch auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro deutlich unter Druck, 1,0568 $. Die Umlaufrendite von 2,38 auf 2,34% gesunken. Und Gold deutlich teurer, 1.924,09 $ die Unze.
Zahlen und Analysen von Claudia Werle waren das an der Börse in Frankfurt am Main. Wie geht es der Wirtschaft in China? Völlig klar, diese Frage ist auch für die Wirtschaft in Deutschland relevant und damit auch für Verbraucherinnen und Verbraucher, weil unsere Wirtschaft mit China eben sehr eng verknüpft ist. Bis vor wenigen Monaten fuhr die chinesische Staatsführung einen knallharten Null-Covid-Kurs und das hatte enorme negative Konsequenzen für die Wirtschaft des Landes. Dann wurden die strengen Maßnahmen fast über Nacht fallen gelassen. Das hat wohl positive Auswirkungen, wie Benjamin Eisel berichtet.
Nach dem Ende der strikten Covid-Beschränkungen Ende vergangenen Jahres zeigt Chinas Wirtschaft Zeichen der Erholung. So ist die Industrieproduktion im Januar und Februar um 2,4% gestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Einzelhandel konnte in den ersten beiden Monaten des Jahres nach Angaben der Statistikbehörde um 3,5% zulegen, wie von Analysten erwartet. Laut Fuling Hui, dem Sprecher der Statistikbehörde, ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt stabil. Nach wie vor ist allerdings die hohe Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten ein Problem in der Volksrepublik. Fast jeder Fünfte unter 25 Jahren ist ohne Job. In diesem Jahr kommt außerdem eine Rekordzahl von mehr als 11 Millionen Hochschulabsolventen auf den Arbeitsmarkt. Die Investitionen in Chinas riesigem Immobiliensektor sind im Januar und Februar weiter zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wenn auch weniger stark als im Dezember. Der hochverschuldete Immobiliensektor war lange Zeit ein großer Treiber des chinesischen Wirtschaftswachstums. Chinas Wirtschaft soll in diesem Jahr um etwa 5% wachsen. Dieses vorsichtig optimistische Ziel hat der Nationale Volkskongress gerade erst beschlossen. Im vergangenen Jahr ist Chinas Wirtschaft nur um 3% gewachsen, einer der niedrigsten Werte seit Jahrzehnten. Die fast 3 Jahre andauernde Null-Covid-Politik mit harten Lockdowns, Massentests und Reiseverboten hat vor allem im vergangenen Jahr der Wirtschaft geschadet. Anfang Dezember hat die kommunistische Regierung alle Maßnahmen aufgehoben, plötzlich und weitgehend unvorbereitet. Wie viele Menschen in der anschließenden Infektionswelle gestorben sind, versucht die Staats- und Parteiführung zu verheimlichen.
Benjamin Eisel ist unser Korrespondent in Peking. Die Preise in Deutschland steigen weiter deutlich. Im Februar lag die Inflationsrate bei 8,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dass sich die Europäische Zentralbank gegen die hohen Preise mit einer weiteren deutlichen Erhöhung des Leitzinses stemmen würde, das schien zumindest bis vor kurzem ausgemachte Sache zu sein. Morgen lädt die Bank zur sogenannten Zinssitzung und gibt ihre Entscheidung bekannt. Und natürlich ist all das relevant auch für die weitere konjunkturelle Entwicklung. Mischa Erhardt gibt einen Überblick.
Zwar schrumpft die deutsche Wirtschaft seit Ende des vergangenen Jahres und wird das aller Voraussicht nach auch zu Beginn dieses Jahres noch tun. Doch nach viel Unsicherheit in den vergangenen Monaten haben sich die Konjunkturaussichten etwas aufgehellt. Vor allem in der Industrie, wie IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser unterstreicht.
Wir haben nachlassende Lieferengpässe bei den Vorprodukten, kräftige Rückgänge bei den Energiepreisen. Wir haben Neuaufträge, die reinkommen in der Industrie. All das dürfte ein zügiges Abarbeiten des Auftragsstaus ermöglichen und damit die Industriekonjunktur eben als Konjunkturtreiber wirken.
Dreh- und Angelpunkt der Analysen und Wirtschaftsprognosen ist auch in diesem Frühjahr nach wie vor die Inflation. Auch hier gibt es positive Nachrichten.
Ich denke, wir haben den Höhepunkt der Inflationswelle mittlerweile erreicht. Von den Energiepreisen dürfte im Verlauf der kommenden Monate kein weiterer Schub mehr kommen. Bei den Unternehmen, vor allem in den konsumnahen Wirtschaftsbereichen, fällt damit eben auch ein wichtiger Kostentreiber, eben Energie, weg.
Das zeigt sich auch im Großhandel. Laut Statistischem Bundesamt in Wiesbaden liegen die Preise im Großhandel gegenüber Februar des vergangenen Jahres zwar um deutliche knapp 9% höher. Allerdings bewegen sich die Steigerungen bereits den fünften Monat in Folge rückläufig und haben sich gegenüber dem Vormonat Januar fast gar nicht mehr verändert. Großhandelspreise gelten als Vorboten für Inflation. Ihr Rückgang verdankt sich insbesondere gesunkenen Energiekosten bei Produzenten und Unternehmen. Allerdings dürften sich die konjunkturellen Auswirkungen der gesunkenen Energiepreise insgesamt in Grenzen halten, meint Stefan Kotz, Vizepräsident des Kiel-Institut für Weltwirtschaft, IFW.
Das liegt darin, dass auch die hohen Energiepreise gar nicht eins zu eins auf die Unternehmen und Verbraucher durchgeschlagen hätten, weil es ja die staatliche Energiepreisbremse gibt. Die wird jetzt kaum noch notwendig sein, aber das Gesamtbild für die Konjunktur ändert sich dadurch kaum.
Immerhin aber haben die Wirtschaftsforscherinnen am IFW Kiel ihre Wirtschaftsprognose im Vergleich zum Winter etwas hochgesetzt. Statt eines minimalen Wachstums von 0,2% sehen sie nun das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,5% wachsen. Beim IFO-Institut in München dagegen sieht man die Wirtschaft unverändert auf ihrem Vorjahresniveau verharren, weil das mögliche Wachstum in der Industrie durch Gegenwind in verbrauchernahen Dienstleistungsbereichen neutralisiert wird. Ab Jahresmitte aber dürften steigende Reallöhne die Binnenkonjunktur dann stützen. Wie stark die Inflation Verbraucherinnen und Verbraucher belastet hat, zeigen auch jüngste Daten der Statistiker in Wiesbaden zu den Konsumausgaben privater Haushalte im vergangenen Jahr. Preisbereinigt sind die Konsumausgaben 2022 um 3,4% gestiegen. Nominal aber stiegen die Konsumausgaben um fast 11%. Die Differenz ist der hohen Inflation geschuldet. Mit Blick auf die steigende Kerninflation schließlich, also die Inflation, aus der die schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet sind, wird die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag im Fokus stehen. Ein Anheben des Leitzinses um 0,5% scheint ausgemachte Sache zu sein. Allerdings bremsen steigende Zinsen die Konjunktur. Und sie bergen auch Risiken an den Finanzmärkten, wie die Pleite der Silicon Valley Bank in den USA in der vergangenen Woche gezeigt hat.
Ein Beitrag von Mischa Erhardt war das. Falls Sie am 27. März verreisen wollen oder auch nur mit dem Bus zur Arbeit fahren wollen, dann könnte das schwierig werden. Hartnäckig halten sich Überlegungen und Berichte, dass an diesem Tag zwei Gewerkschaften gemeinsame Sache machen könnten. Die Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit im öffentlichen Dienst und die Eisenbahngewerkschaft EVG im Streit mit der Deutschen Bahn. Der Nahverkehr, Flughäfen und Züge der Deutschen Bahn könnten an jenem 27. März lahmgelegt werden. Sebastian Engelbrecht befindet sich gerade für uns in einem Tagungshotel in Berlin-Lichtenberg. Dort sprachen heute die Bahn und die EVG. Und die Bahn hat ein Angebot vorgelegt. Was steht denn da drin?
Ja, die Deutsche Bahn will die Löhne um 5% erhöhen, 3% vom 1. Dezember dieses Jahres an und dann nochmal 2% vom 1. August 2024 an. Hinzu bietet die Bahn noch an, hinzu kommt eine Inflationsausgleichsprämie von 2.500 Euro, in einem ersten Schritt 1.500 Euro im Mai dieses Jahres und dann sollen im Januar 2024 nochmal 1.000 Euro hinzukommen. Die Deutsche Bahn bietet zudem einen sogenannten tariflichen Bahnmindestlohn von 13 Euro pro Stunde an. Dies liege, so die Bahn, eindeutig über dem gesetzlichen Mindestlohn. Der gesetzliche Mindestlohn liegt ja seit 1. Oktober bei 12 Euro. Außerdem ist die Bahn bereit, über regionale Lohnunterschiede, etwa in Ost- und Westdeutschland, zu verhandeln. Und als Laufzeit schlägt sie 27 Monate vor, also 2 Jahre und 3 Monate.
Die Bahn empfindet das sicherlich als großzügig in der Eigenbewertung. Relevant ist aber ja die Frage, wie reagiert die EVG?
Ja, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat gesagt, auf dieser Basis könne man nicht verhandeln. Das Angebot brüskiere die Beschäftigten der Bahn und sei inakzeptabel. Die EVG empfindet das als Provokation. Den Mindestlohn von 13 Euro, den die Bahn angeboten hat, den wolle die Bahn erst vom August 2024 anzahlen. Das Angebot sei also ein Taschenspielertrick, so die EVG. Und ohne 12 Euro Mindestlohn von sofort an will die EVG überhaupt gar nicht verhandeln. Zurzeit liegt der Mindestlohn bei der Deutschen Bahn noch darunter, nämlich unter dem gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro. Die EVG beharrt auf ihren Forderungen. Das sind nämlich 12% mehr Lohn, mindestens 650 Euro mehr für jeden Beschäftigten und jede Beschäftigte im Monat. Und das bei einer Laufzeit von 12 Monaten, also nicht 27, wie die Bahn angeboten hat. Und die von der Bahn angebotene Einmalzahlung lehnt die Gewerkschaft grundsätzlich ab, denn sie sei eben nicht nachhaltig und verpuffe, weil sie nicht dauerhaft als Erhöhung in die Lohntabellen eingehe. Die EVG hat die Verhandlungen jetzt nicht offiziell abgebrochen, sondern sie haben das Wort gewählt, sie haben sie vertagt. Und sie schlagen vor, am 24. und 25. April dann bei der zweiten Verhandlungsrunde weiter zu sprechen. Bis dahin solle die Bahn mal ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen.
Herr Engelbrecht, wir haben nur noch ganz kurz Zeit, aber Ihre Prognose, wird da es zu einem Riesenstreik am 27. März kommen?
Das ist gut möglich, denn der Verhandlungsführer der EVG, Christian Lorroch, der sagte heute, die DGB-Gewerkschaften seien durchaus in der Lage, zusammen zu streiken, und ein Indiz dafür ist, dass die Deutsche Bahn ja bereits jetzt damit beschäftigt ist, für den 27. März einen Notfahrplan zu erstellen.
Sebastian Engelbrecht war das über den Tarifstreit zwischen Deutscher Bahn und EVG. Das EU-Parlament hat für strengere Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden gestimmt. Manche sprechen von einer möglichen Sanierungspflicht. Wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt:
Kein Zweifel, ohne eine Sanierungswelle wird die EU ihr Ziel verfehlen, bis 2050 klimaneutral zu sein. Dafür stoßen die 200 Millionen Gebäude zu viel CO2 aus. Eben deshalb hat die EU beschlossen, Gebäude in den Emissionshandel einzubeziehen. Ihr CO2-Ausstoß bekommt so einen Preis. Das soll und wird die Hausbesitzer motivieren, ihren Verbrauch zu senken, etwa indem sie die Fassade dämmen oder eine neue Heizung einbauen. Deshalb ist es schlicht überflüssig, dass das Europaparlament nun noch Sanierungsvorgaben obendrauf setzt, um Altbauten bis 2033 auf die Effizienzklasse D zu zwingen, koste es, was es wolle. Die Wirtschaftswoche betont: Schon heute gibt es ein Wirrwarr unterschiedlicher Regeln, teils auf EU-Ebene, teils auf nationaler Ebene. Leider wird auch die Abstimmung im EU-Parlament wenig an der Verwirrung ändern. Jetzt müssen erst noch die EU-Staaten und das Europaparlament einen Kompromiss finden. Ganz am Ende muss jedes Mitgliedsland die Regeln national umsetzen und könnte dabei noch Spielraum haben. Es wird viel Zeit vergehen, Zeit, die wir eigentlich nicht haben. Das Risiko ist groß, dass viele Eigentümer in dieser Lage schlicht gar nichts machen. Das Handelsblatt geht ein auf das vom Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof angekündigte Zukunftskonzept mit 52 Filialen weniger und fragt: Wem würde etwas fehlen, wenn es Galeria nicht mehr gäbe? Die Kunden haben schon mit den Füßen abgestimmt. Die Frequenzen in den Filialen gehen dramatisch zurück. Auch um die Mitarbeitenden muss man sich nicht sorgen. In der Branche wird gutes Personal händeringend gesucht. Bleiben die Kommunen und die Immobilieneigentümer, die in diesem Fall im gleichen Boot sitzen. In vielen Fällen wird es in der Tat erstmal schwer sein, eine neue Nutzung für die Warenhausimmobilie zu finden. Ohne Umbau oder Abriss wird es in der Regel nicht gehen.
Das war die Wirtschaftspresseschau und um Galeria Karstadt Kaufhof kümmern sich auch die Kolleginnen und Kollegen gleich in Deutschland heute der Sendung nach den Nachrichten. Eine Reportage aus Saarbrücken, wo Galeria Kaufhof schließen soll. Besten Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung an der Wirtschaft, sagt Benjamin Hammer.